Also im Augenblick sind wir den Angreifern eher zwei Schritte hinterher als ein. Das ist so das Problem. Also wir drehen uns immer noch um die Passwörter und die Kriminellen haben längst Zugriff auf Milliarden von Passwörtern.
Es gibt ja einen Schafshüter, der bringt die Schafe ins Trockene. Und ich gucke zum Beispiel darauf, dass die alten Daten, dass die nicht vom Wolf gerissen werden.
Die Krise hat auch mein Geschäft verändert, weil halt einfach die Budgets erstmal zusammengehalten werden. Aber es melden sich natürlich auch neue Leute, die jetzt händeringend ihre Webseiten aufbauen wollen und jemanden suchen, der ihnen dabei hilft.
Nur eins ist klar, Daten sind Geld. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Nicht vergessen.
Aber hier können Daten dann auch einfach über das Leben entscheiden. Hallo, hier ist die zweite Folge der digitalen Kohle im Jahr 2020. Ein sehr merkwürdiges Jahr und alles, was um uns herum gerade passiert, müssen wir nicht weiter thematisieren. Aber das ist natürlich auch der Grund, weshalb bei uns dann unser Vorsatz, jeden Monat eine Folge aufzunehmen, doch wieder in die Binsen gegangen ist. Wir mussten uns erstmal mit einigen Sachen arrangieren und wir mussten jetzt erst auch mal wieder zusammenfinden, obwohl das eigentlich ja remote ganz leicht ist. Hallo Christian.
Hallo Stefan. Wie läuft's denn bei dir so? Wie macht die Corona-Krise sich auf dich bemerkbar?
Naja, wir sind ja als Programmierer eigentlich gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Und das ist ein Zustand, den ich früher in manchen Projekten, wo ich gearbeitet habe, eigentlich gar nicht anders kannte. Also gelegentlich zwischendurch mal zum Supermarkt fahren. Jetzt dann eben mit einer Atemmaske, aber ansonsten hat sich mein Alltag da nicht so groß verändert im Vergleich zu früher. In den letzten 3 Jahren habe ich ja doch an sehr vielen Meetups teilgenommen und auch selber welche veranstaltet. Und das fehlt mir jetzt schon. Also dieses regelmäßig Leute sehen und da mit Menschen im Austausch zu sein, neue Sachen zu lernen, das finde ich ist schon ein echter Verlust. Auf der anderen Seite merke ich komme auch mal wieder dazu, mich ein bisschen auf eigene Projekte zu konzentrieren. Lerne gerade Symfony, das ist dieses PHP-Framework und baue da auch gerade was, wo ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was zu erzählen kann. Naja, und ich mache natürlich auch noch weitere Interviews mit dir zusammen, jetzt ja auch bei Stream D, dem lokalen Radio für Düsseldorf, aber auch noch weitere Interviews im digitalen Bereich für die Firma ITCS, die da immer ganz interessante Partner hat, die ich da interviewen kann. Da steht auch ein ganz interessanter Termin bevor, da erzähle ich vielleicht auch beim nächsten Mal von, das ist noch geheim. Wie kommst du denn klar?
Ja, bei mir ist das ähnlich. Das ist eigentlich Business as usual, weil ich habe ja immer schon vom Homeoffice gearbeitet, beziehungsweise bin ich morgens mit der Tasse Kaffee von der Küche ins Arbeitszimmer gegangen und habe angefangen zu arbeiten. Von daher ist es keine große Änderung in meinem Arbeitsalltag, bis auf die Tatsache, dass mein 9 Jahre alter Sohn jetzt ständig zu Hause ist.
Und du damit ihm Mathe üben musst.
Richtig, wir müssen da Mathe üben, der muss ja auch irgendwie beschäftigt sein und soll dann auch nicht total verblöden, wenn die Schule nicht ist. Deswegen braucht er ziemlich viel Aufmerksamkeit und ich vermisse auch die Meetups, wobei da natürlich sehr viel passiert, remote und per Videokonferenz. Da sind jetzt alle ganzen Meetup-Anbieter sind auf Videokonferenzen geschwenkt und da habe ich auch an ein paar teilgenommen und da habe ich auch schöne Sachen mitgebracht, weil das Gute ist, die kann man natürlich aufzeichnen. Aber der persönliche Kontakt, das ganze Networking ist natürlich nicht so, wie es ist, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt und ein Bierchen zusammentrinkt.
Du hast im Grunde nur das Kernprogramm und du hast keine Pausen, in denen du mit den Leuten reden kannst.
Das ist es leider, ja.
Ja. Nochmal zurück auf deinen schulpflichtigen Sohn. Wie läuft das denn mit der digitalen Schule? Ich höre das jetzt immer, dass sich da unheimlich viel bewegt hat und in kurzer Zeit viele Dinge möglich geworden sind. Wie sieht das in der Praxis aus?
Das sieht in der Praxis in der Tat so aus, dass viele Lehrer da digitale Instrumente nutzen, entsprechend ihren Fähigkeiten. Die Klassenlehrerin von meinem Sohn, der ist jetzt in der 3. Klasse, ist da leider nicht so weit vorne und die schickt dann irgendwelche Blätter rum zum Ausdrucken. Also da passiert eigentlich nichts online. Freunde von meinem Sohn, da ist es genau andersrum. Die treffen sich einmal pro Tag, pro Schultag zu einer Videokonferenz von einer Stunde und machen halt richtig Unterricht online. Damit kommt aber halt nicht jeder Lehrkörper klar, leider.
Welche Programme werden da genutzt?
Das ist unterschiedlich. Das, je nachdem, das ist ja momentan auch gar nicht geregelt. Und so ein Lehrer ist ja in der Regel ein Beamter und der hat da keine Vorgaben und nimmt dann halt irgendwas. Und das ist Zoom, Jitsi, teilweise auch das Teams von Microsoft, unterschiedlichste Sachen. Hauptsache, da wird so ein bisschen Videokonferenz betrieben und man hat so ein bisschen Schulalltag drin. aber eben halt entsprechend den Fähigkeiten vom Lehrkörper.
Zoom hat ja den großen Vorteil, dass es kostenlos ist, auch mit mehreren Teilnehmern, ich glaube bis 40 oder 45 Minuten. Allerdings hat es auch den großen Nachteil, dass es sehr unsicher ist. Da ging ja in letzter Zeit einiges rum. Hast du da was zugehört?
Dazu habe ich was gehört. Das wird inzwischen von vielen, also bei Google wird Zoom gar nicht mehr eingesetzt, weil es gesperrt ist.
Die haben ja nur auch ihr eigenes System.
Ja, genau. Aber da habe ich auch einiges drüber gehört, dass das halt auch das Geschäftsmodell von Zoom sein soll. Erstmal kostenlos und dann die Daten sammeln und damit dann irgendwelche Umsätze generieren, beziehungsweise die zu monetarisieren.
Na, das ist dann ja ziemlich dahin losgegangen, weil die Presse war ja entsprechend groß. Also ich habe auch sogar von technisch völlig unversierten Freunden die Warnung bekommen, bloß kein Zoom mehr zu benutzen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel war, dass Elon Musk auch in seiner Firma komplett überall den Einsatz von Zoom verboten hat, der da jetzt weniger persönliches Interesse hat als so ein Konzern wie Google. Ja, wir sehen, die digitale Umstellung ist zwar jetzt auf der einen Seite sehr schnell, auf der anderen Seite aber zeigt sich auch die Schwierigkeiten, die wir haben. Und wir reden natürlich hier immer schön von Homeoffice und den digitalen Möglichkeiten, die sich jetzt so bieten, weil wir hier in Düsseldorf sitzen und auch unsere Hörer, die ja weitgehend im Rhein-Ruhr-Gebiet sitzen, werden solche Möglichkeiten haben. Aber das sieht so ein Stück weiter in der Eifel auch schon wieder ganz anders aus.
Ja, das stimmt. Also wir sind ja nicht weit vorne, was Datendurchsatz angeht bei den Netzen, die wir haben, ob das jetzt mobil ist oder ob das das Festnetz ist, beziehungsweise Kabel, da sind wir relativ weit hinten, was den europäischen Vergleich angeht. Und das macht es jetzt natürlich bemerkbar, dass wir da irgendwie die Digitalisierung auch auf Bundesregierungsebene auch über Jahre vertrödelt haben, wenn nicht gar Jahrzehnte.
Und ein Problem ist ja auch das mangelnde Wissen über Sicherheit. Also jeder weiß irgendwie, dass das Internet nicht so sicher ist. Im Zweifelsfall fühlt man sich aber persönlich nicht bedroht. Viele User glauben auch, dass sie, wenn sie einen Mac haben, auf der sicheren Seite wären. Auch ein absoluter Trugschluss, was nicht zuletzt die Zoom-Geschichte jetzt gerade ja gezeigt hat. Die war ja, glaube ich, besonders auf dem Mac problematisch und hat da irgendwelche zusätzlichen Kanäle geöffnet. Aber generell ist natürlich der Umgang mit Webseiten manchmal auch recht gefährlich. Und dazu habe ich noch ein Interview auf der Halde. Das sollte eigentlich schon im Februar laufen. Leider haben wir jetzt im Februar keine Sendung gemacht, aber ich finde, es passt jetzt immer noch ganz gut. Und zwar war ich ja auf dem Digital Demo Day und hatte dort einige Interviews geführt, unter anderem auch mit dem Chris Wojciechowski. Den Namen spreche ich jetzt falsch aus. Ich weiß aber, dass ich es im Interview damals noch richtig geübt habe, von der Firma Aware 7. Und die befassen sich mit Sicherheit. Und der hat da am Stand einige Leute verunsichert, weil er wirklich auch so ein paar gruselige Dinge aus dem Alltag erzählt hat. Hören wir uns mal an.
Das hört sich super an. Lass uns reinhören.
Und dann gab es auch gleich eine kleine RAN-Veranstaltung hier am Stand der Aware 7 GmbH. Und dort hat Chris Wojciechowski in entsetzte Gesichter geblickt, was er wahrscheinlich in ähnlichen Vorträgen, die er auch in verschiedenen Unternehmen, Schulen und anderen Orten hält, öfter erlebt. Aber das erklärt uns mal kurz selber. Was machen Sie genau?
Ja, genau. Also wir sind ein Dienstleister im Bereich IT-Sicherheit und wir zeigen eben Sicherheitslücken und wie diese ausgenutzt werden live auf der Bühne. Also wir versuchen, IT-Sicherheit lebhaft darzustellen und eben alle, die die Show sehen, eben mitzureißen und für IT-Sicherheit zu begeistern. Denn nun ja, ohne IT-Sicherheit gelingt auch keine Digitalisierung.
IT-Sicherheit geht, also fängt bei der E-Mail, die ins Unternehmen ankommt, an und betrifft natürlich die komplette Serverstruktur, die komplette Infrastruktur im Netzwerk.
Ja, ganz genau. Also die E-Mail ist für Kriminelle auch immer noch ein sehr beliebter Einstiegspunkt. Also gerade wenn es um Verschlüsselungstrojaner geht, die ja oft ihren Weg auch über die E-Mail ins Unternehmen finden. Darüber klären wir auf. Wie sehen die Betrugsmaschen aus? Wie sehen solche E-Mails aus, die mittlerweile reinkommen? Denn die Kriminellen geben sich immer mehr Mühe, diese E-Mails sehr seriös aussehen zu lassen. Und wir holen die Mitarbeiter eben ab und zeigen denen, wie die trotzdem erkannt werden können, um eben das Unternehmen zu schützen.
Sie haben gerade schon gesagt, es hat sich sehr verändert. Die kriminellen Angriffshebel werden nicht nur stärker, sondern auch die Ziele werden immer raffiniert. Es geht mittlerweile ganz konkret darum, Daten zu verschlüsseln. Das ist das, glaube ich, was in den letzten Jahren die größte Bedeutung gehabt hat. Welche neuen Betrugsmaschen sind noch aufgetaucht?
Eine ganz erfolgreiche Betrugsmasche war eben das Verschlüsseln von Daten. Jetzt versuchen Kriminelle den Weg zu geben, eben Opfer zu motivieren, dass die das Lösegeld bezahlen, indem die Daten, bevor sie verschlüsselt werden, selber herunterladen und bei Nichtbezahlen des Lösegelds eben die Daten veröffentlichen, wodurch ja dann ein noch größerer Datenschutzschaden entsteht. Also hier wird dann durch das Problem des Verschlüsselungstrojaners auch noch ein Datenschutzproblem ausgelöst und das ist so die neueste Masche, die wir gerade beobachten. Und das ist auch schon ein paar Mal geschehen bei Unternehmen.
Sie beraten da also in erster Linie mittelständische Unternehmen. Wen genau beraten Sie denn jetzt? Sie hatten vorhin schon erzählt, dass Sie in Grundschulen anfangen, aber Ihr Hauptgeschäft findet natürlich eher in Unternehmen statt.
Ja genau, also Grundschulen sind unser Pro Bono, das machen wir aufgrund des guten Zwecks und weil das eine gute Sache ist und wichtig ist. Aber wir beraten eben auch Mittelständler und aber auch Konzerne. Bei Konzernen eher, wenn es um die Lifehacking-Show geht, also wenn viele Mitarbeiter auf einen Schlag geschult werden und entertained werden müssen. Aber ansonsten der Mittelständler, 250 Mitarbeiter bis 500 Mitarbeiter hoch, das ist genau unsere richtige Gruppe, mit der wir perfekt zusammenarbeiten können, wo wir eben auch Awareness-Kampagnen, Phishing-Trainings ausrollen können und eben mit den IT-Sicherheitsbeauftragten perfekt zusammenarbeiten können, um eben das Sicherheitsniveau eben auch zu steigern, langfristig.
Alles gerade nach solchen Fällen wie dem WannaCry-Virus, der ja auch bekannter geworden ist, die Vorsicht bei den Mitarbeitern etwas zugenommen oder haben Sie das Gefühl, die gehen teilweise immer noch sehr blauäugig an die Sache ran und irgendwann ist so eine Sache wieder vergessen?
Es ist tatsächlich sehr schwierig, dieses Problem zu erfassen. Also wir haben aus dem Versicherungs- und Bankenbereich einmal das Gefühl, dass diese Awareness schon gestiegen ist. Es gibt aber auch andere Bereiche, die nicht so sensibel sind. Also der Medizinbereich, gerade niedergelassene Ärzte haben da sehr häufig Probleme, weil auch einfach sehr wenig oder bis gar kein Budget für IT-Sicherheit da ist. Also das ist sehr branchenabhängig.
Obwohl es ja gerade im Gesundheitsbereich sehr sensible Daten gibt. Also gerade hier wäre ja eine besondere Beachtung von allem, was den Datenschutz auch gefährden kann oder einfach auch nur wichtige Patientendaten zerstören könnte, besonders wichtig.
Ja, da haben wir noch einen sehr langen Weg vor uns. Also gerade, wie angesprochen, also niedergelassene Ärzte haben ja noch eine Menge zu tun. Und da stellen wir oft fest, dass eben auch Patientendaten komplett offen im Netz stehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil gerade viele medizinische Daten Stammdaten sind. Die werden nicht geändert. Eine chronische Krankheit bleibt und die Informationen darüber, ob jemand eine chronische Krankheit hat, ist eben auch wertvoll. Und das kann zu einem sehr großen Problem führen, wenn diese Daten gestohlen werden.
Wie ist das denn in den größeren Unternehmen? Sie gehen dahin, beraten und wenn Sie wieder weggehen, dann bleibt alles beim Alten oder schaffen Sie auch Strukturen, sodass innerhalb der Unternehmen durch entsprechende Mitarbeiter regelmäßige Schulungen und eine höhere Qualifizierung stattfindet?
Ja, absolut. Also Hilfsmittel zur Selbsthilfe sind sehr wichtig im Bereich IT-Sicherheit. Also viele Möglichkeiten aufzeigen, wo dann einzelne Mitarbeiter sich die Werkzeuge raussuchen können, die für die Umsetzung der Tipps am besten passt. Also es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber mit Hilfe von Spezialisten wie zum Beispiel uns kann man sich eben die Wege aufzeigen lassen und dann entscheiden, geht das Unternehmen gemeinsam diesen Weg oder überlässt man die Entscheidung den Mitarbeitern, welches Tool, welches Werkzeug eingesetzt wird, um eben diese Regeln zu erfüllen, diese Passwortregeln zum Beispiel. Da gibt es zig Wege, um sichere Passwörter zu vergeben. Wichtig ist, dass man eben einen Weg wählt und nicht eben das gleiche Passwort immer wieder benutzt.
Gerade Passwörter und Zugänge. Ich habe vor kurzem mit einem Sicherheitsexperten gesprochen, der sagte, das ist immer noch ein ganz großes Problem in den meisten Unternehmen, dass einfach entweder die Login-Prozesse zu einfach sind oder die Wiederbeschaffung von Passwörtern zu einfach gemacht wird. Wo sehen Sie sonst neben diesem Bereich und E-Mails noch so ganz kritische Bereiche, die zu stark vernachlässigt werden und vielleicht leicht zu schließen werden?
Ja, also zum Beispiel der Telefonbetrug, den kennt man aus dem privaten Bereich. Also das Anrufen mit der Telefonnummer der 110. Das geht mit der 110, das geht auch mit der 112, das geht auch mit Geschäftsnummern. Also wenn jemand mir eine E-Mail schickt und sagt, okay, ich bin hier der Chef und ihr müsst eine Summe überwiesen werden, dann wird das selten überwiesen, das Geld. Aber wenn der Anruf dann auch tatsächlich kommt von der Handynummer des Chefs oder der Chefin an die richtige Person, dann hat das schon eine ganz andere Vertrauenswürdigkeit. Und das machen eben auch Kriminelle. Die rufen mit Telefonnummern an, die sie aus Quellen abzapfen, ohne Wissen der Person, dem die Nummer gehört. Und dann werden solche Betrugsmaschen eben auch sehr erfolgreich, weil sie haben ja nicht nur die E-Mail, sie haben auch den Telefonanruf, der echt ist. Und dieser Betrug fällt erst auf, wenn sie zurückrufen. Aber dafür haben die Kriminellen dann auch immer eine Ausrede, die sagen, ich fahre gleich in den Tunnel oder ich habe hier nicht so einen guten Empfang. Und dann werden solche Betrugsmaschen eben umgesetzt. Und da sind die Betrüger verdammt gut drin und das war sehr erfolgreich.
Das heißt, ich kann mich nicht mehr auf die im Display angezeigte Nummer verlassen, weil die technisch in irgendeiner Form nachgebildet werden kann.
Korrekt. Also, ich könnte Sie mit der Telefonnummer anrufen von Ihrem Geschäftspartner, von Ihrer Geschäftspartnerin, von Ihrem Lebenspartner, von Ihrem Lebenspartner. Das ist möglich und Sie können es nur erkennen, wenn Sie zurückrufen und dann landen Sie bei der richtigen Nummer. Das ist gerade interessant bei den Anrufen, wo Geld eine Rolle spielt oder eine Tätigkeit hinter sich, wenn Sie also irgendwo hin müssen, wenn Sie Ihren Geschäftsalltag unterbrechen müssen, um jetzt irgendwo hinzufahren, dann sollten Sie immer die Rückversicherung gehen und sagen, jetzt rufe ich aber nochmal zurück, ob das auch wirklich der Anruf war.
Aber wenn ich eine Webadresse oben in der Browserzeile sehe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das dann auch die Firma ist, die ich erwarte.
Ja, grundsätzlich, wenn Sie das in einer E-Mail anklicken, dann kann Ihnen die Garantie leider niemand geben, weil es gibt auch ja die Möglichkeit, eben kyrillische Zeichen zu setzen. Die werden leider nicht in allen Browsern aufgelöst. Die sehen dann auch manchmal wirklich so aus wie lateinische Zeichen. Das ist noch immer ein Problem. Aber wenn Sie die Webseite, die Sie ansteuern, auf Ihrer Tastatur eingeben, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und können sehr sicher sein, dass Sie auch dort landen. Es gibt auch hier Viren und Trojaner, die das dann manipulieren, aber dann haben Sie ein ganz anderes Problem.
Im Grunde werden wir hier ein dauerndes Wettrennen haben. Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren? Ist schon am Horizont zu sehen, welche weiteren Gefahren da drohen und auch vielleicht schon welche Abwehrmaßnahmen Sie da allmählich vorbereiten müssen?
Also im Augenblick sind wir den Angreifern eher zwei Schritte hinterher als einen. Das ist so das Problem. Also wir drehen uns immer noch um die Passwörter und die Kriminellen haben längst Zugriff auf Milliarden von Passwörtern. Das ist eben ein Problem. Da müssen wir einen Haken dran setzen und dann uns eben darum kümmern, wie geht es sicherer, wie geht es besserer, was sind die nächsten Probleme, die wir in Angriff nehmen. Wir sprechen ja über künstliche Intelligenz, wir sprechen über das Internet of Things, wir sprechen über Maschinenkommunikation und das ist alles Zukunftsmusik, die jetzt schon gelebt wird, aber wir müssen an die IT-Sicherheit denken, sonst ist die Technologie kaputt, bevor sie überhaupt ja, den Menschen nutzen kann.
Diese zwei Schritte voraus, liegt das daran, dass wir einfach nicht genug Beratung haben, dass nicht Leute wie Sie genug hinterherkommen, um diese Sicherheit zu schaffen? Oder fehlt da wirklich auch das technische Know-how und das Wissen, um einfach aktuell zu sein?
Also wir glauben, dass einfach mehr über das Thema gesprochen werden müsste. Also gerade früh damit anzufangen, also in der Schule mit Informatik, ob es jetzt als Pflichtfach sein muss oder in die einzelnen Fächer dann transportiert werden muss, aber darüber müsste mehr gesprochen werden und damit muss sich einfach mehr beschäftigt werden, weil gerade in Zukunft spielt die digitale Identität ja noch eine viel größere Rolle als heute. Also es wird ja alles digitalisiert und das ist ja auch gut so. Also es gibt ja auch extrem viele Vorteile, aber ohne IT-Sicherheit wird es eben schwierig, gerade wenn Daten eben mehrfach gestohlen werden. Also dieses ganze Thema Digitalisierung, Informatik und IT-Sicherheit muss den Menschen einfach mehr noch begleiten. Eine Schulung ist ein guter Anfang und auch wenn man regelmäßig in Unternehmen ist und das Thema ja behandelt mit Postern, mit Aktionen, mit eben Awareness-Kampagnen, dann ist das eine gute Möglichkeit, aber eigentlich hätte das schon viel früher kommen müssen, aber die Vergangenheit ist ja nun mal Vergangenheit, deswegen sollte man am besten jetzt damit starten und ja eben das Thema auf ein wichtiges Niveau heben, dass man sagt, das ist uns wichtig, die Daten sind uns wichtig, mit den Daten verdienen wir Geld, die Daten gehören geschützt und da muss man den Menschen mitnehmen.
Soweit der Spaßverderber hier auf der Veranstaltung. Ich werde jetzt gleich wieder mit vielen Menschen reden, die mir ganz freudig ihre ganz neuen Innovationen anbieten und wahrscheinlich das Thema Sicherheit da nicht so im Vordergrund haben. Nein, aber es ist sehr wichtig, darüber gesprochen zu haben, hier mit Chris
Wojciechowski
von der Firma Aware7 GmbH aus
Gelsenkirchen.
Wir werden sicher nicht das letzte Mal gesprochen haben. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Ja, das war ein schöner Beitrag. Ich höre auf Twitter immer auch mal wieder am Rande, dass Bundesportale, Landesportale extrem angegriffen werden von dem bösen China-Hacker oder dem Russen-Hacker und die dem wenig entgegenzusetzen haben. Aber aus öffentlichen Quellen kommt da in der Regel wenig. Das scheint aber bedrohlich zu sein, dass unsere liebe Bundesregierung da nicht auf der Höhe der Zeit ist, was Datensicherheit betrifft. Wie siehst du das?
Das, obwohl es das BSI gibt, dass sich da ja wahrscheinlich schon etwas Mühe gibt, aber es ist wahrscheinlich unglaublich schwer, das alles in die einzelnen Behörden zu tragen. Und auch da gibt es sicher noch einiges an Nachholbedarf.
Bestimmt.
Gleichzeitig ist natürlich im Moment auch sehr vieles, was neu an den Start geht, neue Informationen. Also ich fand es schon bewundernswert, wie schnell diese Hilfsseiten für Unternehmen, wo also diese kurzfristigen Unterstützungen beantragt werden konnten, wie schnell die ans Netz gegangen sind und dann auch abgewickelt wurden. Also es hat dann ausnahmsweise mal funktioniert. Also ich habe zwar von Leuten, die sich daran beteiligt haben, gehört, dass die Seite dann immer wieder kurzfristig zusammengebrochen ist, aber insgesamt haben sich da innerhalb von wenigen Stunden und Tagen ja einige hunderttausend Leute angemeldet. Also das scheint dann irgendwie schon funktioniert zu haben. Allerdings hat es auch hier wieder Betrüger gegeben, die dann mit Man-in-the-Middle-Attacken oder also mit Seiten, die das Angebot selber dargestellt haben, Adressdaten abgegriffen haben, um dann mit eigener Kontonummer versehen, damit Geld abzugreifen, was dazu geführt hat, dass die Bundesbehörden das jetzt ja auch erstmal gestoppt hatten, vorübergehend.
Ja,
eine wilde Zeit, in der Betrüger auch auf verunsicherte Menschen, die sich jetzt gerade wild im digitalen Umfeld bewähren müssen, verunsichern. Schwierig.
Wir hatten damals diverse Projekte mit dem Wirtschaftsministerium zusammen gemacht und dann auch mit dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik zu tun. Und die waren, was Cybersicherheit anging, auch nicht wirklich weit vorne. was natürlich auch nicht deren Kernkompetenz ist. Also die, ich weiß nicht, wie sich das inzwischen entwickelt hat, aber ich fürchte mal, die haben da noch ein bisschen Nachholbedarf.
Dazu kommt natürlich, dass viele Firmen jetzt versuchen, verzweifelt das aufzuholen, was sie bisher nicht gemacht haben. Ich bin ja in dem Bereich auch selber beratend tätig, also kleine Unternehmen, die bisher ihre Webseite bestenfalls als Visitenkarte genutzt haben oder vielleicht mal um ihre Öffnungszeiten und die Anfahrt zu ihrem Ladenlokal darzustellen. Die haben jetzt das Problem, dass sie in ganz kurzer Zeit im Grunde ein Online-Shopping anbieten müssen, dass sie irgendwelche Terminbuchungsmöglichkeiten darauf anbieten müssen. Das führt natürlich auch dazu, dass schnell falsche Lösungen genommen werden, die unsicher sind. Und es werden natürlich auch die Standards, mit denen wir uns ja seit Jahren beschäftigen und die bei einer langfristigen Webseitenplanung von einem guten Dienstleister auch immer berücksichtigt werden, die fallen hinten rüber. Das sind Sachen wie Impressumspflicht, das ist Sachen wie Datenschutz.
Ja, aber die gesteigerte Nachfrage, da merke ich auch, weil ich betreue ja seit längerem den Online-Shop von Baby Kochs, die sind hier recht bekannt in Düsseldorf und die mussten jetzt leider ihr Ladenlokal schließen und haben deswegen natürlich immense Umsatzeinbußen und jeder versteht aktuell, warum Digitalisierung und E-Commerce wichtig ist und das merke ich natürlich auch an meiner Auslastung.
Die können dann aber wenigstens sicher sein, dass sie in dir als Datenschutzbeauftragten dann auf der Seite sicher sind.
Das
und ich glaube, für alle anderen hast du dann ja auch was mitgebracht, was in diese Richtung geht.
Das geht in diese Richtung und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Der Max Lüdo, der hat beim 41. WordPress Düsseldorf Meetup, das online stattfand, über Datenschutz geredet. Und was wir so als Wald- und Wiesendatenschutz machen, macht er auf einem ganz anderen Level, nämlich für Banken und Versicherungen. Da hat man natürlich ganz andere Anforderungen als jetzt, wenn man eine Webseite online stellt. Und der hat das wirklich sehr auf den Punkt gebracht und sehr, sehr einfach und verständlich erklärt. Sollen wir da mal reinhören, Stefan?
Machen wir. Wir hören jetzt Mario Wolf und Max Lüdo von WordPress Düsseldorf im Interview.
Und jetzt geht es um das Thema Datensicherheit und Schutz im Zusammenhang mit WordPress. Was werden überhaupt für Daten gespeichert? Wie kümmere ich mich um diese Daten? Wie gehe ich damit verantwortungsvoll, also auch im Sinne der Nutzer und Kunden, um? Max, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit, genau. Also ich komme so ein bisschen aus einer höheren Gegend oder aus einer größeren Gegend. Da wird natürlich Sicherheit so ein bisschen anders betrachtet, nämlich aus der Banken- und der Versicherungsbranche. Und entsprechend bin ich in der Abteilung vom IT-Security-Management drin. Das ist ein bisschen, also sagt den meisten Leuten nichts, deswegen umschreibe ich das und indirekt erzähle auch, was so die Begriffe sind. Und zwar, man kann sich vorstellen, ich bin so eine Art Datenhüter. Es gibt ja einen Schafshüter, der bringt die Schafe ins Trockene und ich gucke zum Beispiel darauf, dass die alten Daten, dass die nicht vom Wolf gerissen werden. Da ist das Thema Löschfristen bei den Schafen sozusagen Notschlachten. Wir in der Abteilung, wir kontrollieren zum Beispiel, ob der Elektrozaun, der gegen den Wolf schützt, ja, ob der hoch genug ist, also Zutrittskontrolle nennt man das. Oder wir gucken, ob es ausreichend Weidefläche ist, damit die Daten da schön immer was zum Futtern haben. Das ist das Thema Verfügbarkeitskontrolle. Und diese ganzen Themen, das ist ein kleiner Teil des Bereiches der Datensicherheit. Und was man ja letztendlich mit diesem Meetup macht, ist, man guckt sich ein bestimmtes Problem an, wie zum Beispiel, wie löse ich ein Backup oder wie mache ich ein Firewall. Aber was man ja eigentlich will, ist ja ein Reifegrad. Das heißt, ich will ja eigentlich langfristig wissen, wie kümmere ich mich systematisch um das Thema Security. Und darum geht's in meinem Vortrag. Und zwar habe ich mir folgende drei Dinge überlegt. Nämlich die erste Frage ist, wann wird es denn überhaupt nötig? Also ab welcher Stufe muss ich mich darum kümmern? Das zweite ist, ich bringe Beispiele, womit man sich so beschäftigt. Wir haben ja vieles angesprochen, Backup, Updates und Passwörter. Und das dritte ist, was hat denn das alles mit dem Datenschutz zu tun? Und ich glaube, es gibt noch mal eine Frage hinten. Genau. Also fange ich mal an und zwar, wann kommt denn das Thema Datensicherheit überhaupt? Wenn einer fragt, also in der Regel bei uns ist es so, dass da die Datenschutzbehörden anfragen können oder die BaFin oder irgendwelche anderen Behörden oder wenn der Wirtschaftsprüfer vorbeikommt und sagt, wie gehen Sie denn mit Ihren Daten um oder was ist denn das Berechtigung in Ihrem System? relevanter für euch ist es ja eher, wenn ein neuer Kunde da ist und der fragt, ja, kann ich euch denn jetzt hier meine Daten überlassen? Seid ihr denn zertifiziert? Wie sicher ist denn überhaupt euer WordPress? Ja, und was macht man da eigentlich? Man kann ja in der Regel nicht eine Zertifizierung rausholen, sondern man setzt ja auf bestimmte Standards. Also ein Standard ist beispielsweise das BSI-Grundschutzkompendium. Das ist eine Behörde in Bonn, die hat sozusagen systematisch aufgeschrieben, was gibt es für Gefährdungen, wie zum Beispiel Krankheiten, ja Corona oder Internet fällt aus oder sowas in der Richtung und hat dann eine riesige Liste von Maßnahmen. Also da kann man richtige Bücher füllen über 1000 Seiten mit dem Thema. Was ich euch vorstelle, nennt sich technisch-organisatorische Maßnahmen. Also das heißt, wenn einer kommt und sagt, wie ist denn jetzt meine Security beim WordPress, dann kann man den quasi so eine DIN A4-Seite drücken und sagen, okay, das sind die Sachen, die ich mache, wie zum Beispiel Backups oder Patch-Management, also Updates machen oder die Passwörter haben eine bestimmte Länge. Ich gehe mal da mal durch und zeige ein paar Beispiele. Und zwar Thema Zutritt. Denn letztendlich eure Daten, die sind ja irgendwo physikalisch vorhanden. Auf irgendeinem Server, im Datacenter oder die sind in der Firma oder die sind zu Hause. Das heißt, da könnte man drankommen. Und dass man da nicht einfach drankommen kann, liegt ja daran, dass ihr Türen habt. Und die Türen sind verschlossen. Da kann man zum Beispiel in so einer Liste der technischen und organisatorischen Maßnahmen schreiben. Es gibt Türen. Die Türen sind alle verschließbar. Oder wenn man in so gaten Communities wohnt, vielleicht zwischen Düsseldorf-Wehrhahn und Düsseldorf-Zoo, da gibt es dann Videoüberwachung. Ja, kann man sagen, okay, ist außen gibt es Videoüberwachung mit Aufzeichnung. Oder wenn man so eine Überwachungsoma hat oder eine Nachbarin oder ein Nachbar, der ein bisschen immer guckt, wer da drankommt, ne, kann man vielleicht schreiben, dass man so eine Art Pförtner hat. Ja, oder Nachbarschaftshilfen. Aber versuchen, bei den Behörden damit durchzukommen. Ja, das war also Thema Zutritt. Nächstes Thema, Zugang. Also das heißt, jetzt hat vielleicht der böse Wolf, in unserem Fall immer der Angreifer, die Tür überwunden. Kann er sich denn jetzt ins WordPress einloggen? Ja, und da haben wir das Thema angesprochen, Passwörter. Bei den Passwörtern ist es zum Beispiel so, wenn ich da kann ja reinschreiben, welche Richtlinie für Passwörter ich befolge. Ja, aktuelle und nicht aktuelle. Wenn da zum Beispiel einer schreibt, der hat benutzt Sonderzeichen, dann rührt sich bei mir erstmal nichts. Wenn da aber einer sagt, ich schaue darauf, dass die Länge der Passwörter ganz besonders lang ist, dann ist das Stand der Technik und das hört sich gut an. Und wenn einer noch schreibt, ich habe eine Passwortrichtlinie und nicht nur ich, sondern Mitarbeiter müssen diese Passwort-Policy befolgen, dann ist das schon ein professioneller Level. Ja? Der Hintergrund zu diesen ganzen Sonderzeichen, wenn wir darüber gesprochen haben, ist ja, dass es verschiedene Angriffe auf Passwörter gibt, also beispielsweise Brute Force oder ein Wörterbuch-Angriffe. Und da gibt es von einem Künstler, Aram Bartol, eine schöne Arbeit, der hat nämlich Folgendes gemacht. Der hat, als der Hack auf LinkedIn passiert ist, da wurden, glaube ich, circa 5 Millionen Passwörter mitgenommen. Der hat die alle ausgedruckt als Buch, ja. Und da kann man quasi nachgucken, wenn mein Passwort jetzt WPDUS ist, da kann ich quasi blättern bei W und dann stelle ich fest, oh, WPDUS, stimmt, das ist ja mein Passwort, ja. Um sich mal zu vergewärtigen, wie das eben viele Passwörter bekannt sind und durch die Länge erhöht man eben die Zeit, bis der Angreifer rankommt und währenddessen kann man ja schon die ganzen Passwörter ändern. So, wir hatten Zutritt, wir hatten Zugang, Zugriff. Da haben wir schon besprochen, das ist das Thema ein Admin. Der Fachbegriff dafür ist Need to Know. Also das heißt, wenn ich nicht einen Benutzer habe beim WordPress, sondern verschiedene, dann müssen die genau so viel wissen, wie sie wissen müssen und so viele Zugriffe haben, wie sie Zugriffe haben müssen. Und wenn da einer zum Beispiel nicht nur in der Lage ist, die Beiträge zu schreiben, sondern muss auch Admin-Tätigkeiten machen, dann muss er tatsächlich einen eigenen Admin-Account haben und zusätzlich einen Editor-Account. Weil wenn der Admin-Account mitgenommen wird, da kann natürlich sehr viel mehr passieren, als wenn das nur ein Editor ist. Das kann man natürlich auch besser feststellen und abwehren. Nächstes Thema ist die Kontrolle der Benutzer. Das hatten wir auch besprochen. Das ist dieses FMA, Multifaktor-Authentisierung, Authentifizierung. Das ist zum Beispiel bei mir so. Jetzt machen wir ja ganz viele Homeoffice-Tests in der Firma. Und ich kann also ohne eine App oder eine zusätzliche Angabe vom Telefon mich gar nicht einloggen auf die ganzen Firmenressourcen. Ich bin quasi, ohne die App bin ich down. Und was letztendlich passiert ist, wenn ich jetzt auf meine Firmenressourcen zugreifen will, dann meldet sich die App und sagt, hey, da ist der Max, greift jetzt auf den PC an, willst du die Ressourcen freigeben? Erst wenn ich Ja gesagt habe, dann komme ich auf die ganzen Ressourcen an. Gut, Intranet ist natürlich noch erreichbar, aber die leckeren Firmendaten nicht. Stichwort Verschlüsselung. Da ist es so, dass natürlich, wenn man sich vorstellt, viele Leute arbeiten jetzt WordPress vielleicht auch kurz im Café, und wenn das Laptop wegkommt, ne, was passiert? Das heißt, da muss man also die Festplatte verschlüsseln, beispielsweise mit einem BitLocker, damit der Angreifer ganz viel Energie investieren muss, um an die Daten zu kommen, und währenddessen hat man wiederum Zeit, die Zugänge zu ändern. Ja? Ein anderes und zwar letztes Stichwort von den Beispielen ist das Thema Belastbarkeit. Ja, da ist es so, dass man, wir haben, glaube ich, DDoS angesprochen als Thema. Ein anderes Thema ist beispielsweise Homeoffice. Also das heißt, wenn jetzt die immer mehr Leute ins Homeoffice geschickt werden, da muss man natürlich prüfen, ob man auf die Fachanwendung Zugriff hatte. Zwar als Selbstständiger kann man zum Beispiel beim Thema Belastbarkeit sagen, dass man eine zweite Internetleitung hat. In dem Sinne, dass man sagt, okay, wenn irgendwie Vodafone ausfällt, ich habe noch im Hintergrund eine SIM, die ich einstecken kann und dann wieder Internet bekommen kann. Also auch solche Dinge kann man machen. Letztendlich geht es darum, dass man eine Liste jemand vorgibt, ja, und damit zeigt, dass man sich Gedanken gemacht hat über Security. Und wenn man klein ist, ist das eine kleine Liste. Und wenn man ein bisschen größer ist, ist das eine größere Liste.
Das ist ganz wichtig. Also, Entschuldigung, Max. Viele Freelancer lesen das und denken, und die Beispiele sind meistens die für größere Firmen, wo wirklich Türkontrollen und sonst was drinsteht. Für Freelancer sind die Anforderungen, wie der Max gerade richtig sagte, anders und wichtig ist halt, dass man dokumentiert, wie man das macht, aber es ist nicht notwendig, dass jeder ein Türsicherheitsschloss XY hat oder sonst irgendwelche Sachen.
Ja, genau. So ist das. Und die Frage ist jetzt, wo kommt denn das her? Also wo kommt denn diese Systematik her und wie kann ich denn selber solche Beispiele finden? Also nicht nur, indem man jetzt nach technischen und organisatorischen Maßnahmen googelt. Und zwar ist das so, dass sich der Begriff aus der DSGVO ergibt. Das ist der Artikel 32. Und da steht dann fest, dass man beispielsweise Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit zusichern muss. Und Vertraulichkeit ist genau, was ich erwähnt hatte, Zutritt, Zugang, Zugriff. Und so weiter und so fort. Wenn man mal ein bisschen bessere, kräftigere Beispiele haben will, da kann man in das neue Bundesdatenschutzgesetz gucken. Das ist das Bundesdatenschutz Artikel 64 und da stehen dann eine ganze große Liste von diesen technischen und regulatorischen Maßnahmen drin und die kann man sozusagen abarbeiten und das ist auch mehr oder weniger verständlich. Genau. Und daraus ergibt sich natürlich, wer das Gesetz härter befolgen muss, muss auch diese Listen besser pflegen. Und wenn da einer Selbstständige ist und für seine WordPress-Seite hat, der muss dann natürlich nicht eine Liste von technischen und organisatorischen Maßnahmen selber anlegen, es sei denn, einer fragt und die Behörde wollen es wissen. So, soweit dazu. Jetzt habe ich mir, glaube ich, eine Frage von dir, Mario, aufgeschrieben. Da war ja das Thema Bußgelder.
Ja? Ja, spielt das überhaupt eine Rolle? Also ich habe das als eingangs in der Recherche für das Thema halt mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das Angstmacherei ist. Ich habe das nämlich in der Praxis noch nie erlebt. Aber natürlich haben, und das spielt ja auch nur im gewissen Sinne für WordPress eine Rolle, nämlich dann, wenn ich wirklich mit Nutzer- oder Benutzerdaten umgehe, eine Rolle, was da Konsequenzen sein können überhaupt und woher die kommen. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist für mich auch eher was, was auf der Plattform, wie du selber sagst, drei Ebenen höher stattfindet bei Firmen, die private Nutzerdaten horten, wie Banken und Co., die viel relevanter sind als das, was wir bei WordPress machen.
Genau, ja, es gibt ja eine Plattform Knuddels, das ist so ein Chat für Kinder und Erwachsene sind da natürlich auch mit, auch wenn die da ungewünscht sind. Und die haben ein Bußgeld von 20.000 Euro reingekriegt, weil die ihre Passwörter nicht nochmal gesalzen haben, also nicht mal geschützt haben, sondern die waren unverschlüsselt drin. Das heißt, wenn die Hacker, wenn die Datenbank mitgenommen haben, haben die sofort alle Passwörter von Minderjährigen gesehen. Das konnte sich natürlich die Datenschutzbehörde nicht erlauben und hat denen das Bußgeld reinbekommen. Das Problem ist aber, das Bußgeld von 20.000 ist ja für so ein Unternehmen mit Hunderttausenden oder vielleicht Millionen Zugriffen jeden Monat ja gar nichts. Nee. Die richtigen Kosten, die sie hatten, ist tatsächlich das System umzustellen. Und das ging dann in Hunderttausende. Also das heißt, manchmal ist es auch so, dass das ganze Bußgeld oder die Abmahnung oder die Verwarnung der Behörden gar nicht das Problem ist, sondern die Investitionskosten, die Manpower, die man jetzt plötzlich in das Projekt einstecken muss. Und die werden ja woanders gebraucht, nämlich um die Seite besser zu machen.
Das geht übrigens auf keinen Fall, Leute. Wer Systeme selber programmiert, klar geschriebene Passwörter ist ein absolutes No-Go.
Genau, gesetzlich ist das ja letztendlich so, dass wenn solche Daten wegkommen, wie bei Knuddels, und das auch ganz viele sind, dann hat man eine Meldepflicht, und zwar von 72 Zeitstunden, unabhängig davon, ob das Weihnachten ist oder Neujahr oder sowas, und zwar ab Kenntnisstand. Also das heißt, wenn quasi die ersten E-Mails ankommen der Kunden und gesagt, ich habe hier aber das Login genau von hier, also das muss bei euch passiert sein, dann muss man sich schon überlegen, ob man meldet oder nicht. Die allermeisten Meldungen der Behörden passieren, wenn zum Beispiel einer das CC-Feld nicht nutzt und sozusagen an 700 Empfänger alle E-Mail-Adressen schickt. Ne, das ist schon viel, das wird man melden müssen. Oder Fehlversand, also tatsächlich bei Post, bei Arzneien und Apotheken und ich glaube Ärzten passiert das häufiger. Also so glaube ich die Meldepannen. Letztendlich. Ob man meldet oder nicht, das muss man aufschreiben und begründen. Also das heißt, wenn man nicht meldet, muss man trotzdem einen Eintrag irgendwo machen und sagen, okay, wir kennen diese Sicherheitslücke, aber da sind so wenige Leute betroffen, da sind sowieso nur die E-Mail-Adressen von den Kommentaren vom WordPress. Das hat eine andere Sicherheitsstufe, und wenn da jetzt vom Shop quasi die letzten drei Ziffern von der Kreditkarte sind. Ja, wenn sich da die Nutzer beschweren und es sich herausgestellt hat, dass man das nicht meldet und entsprechend die technischen und organisatorischen Nachweise ja nicht belegen kann, dann genau deswegen gibt es sozusagen Bußgelder. Ja, also das ist sozusagen der Hintergrund. Ja, durch diese Bußgelder wird man gezwungen, mehr Datenpannen zu machen. Und die Behörden, die sind natürlich auch überfordert mit der Menge der Datenpannen, was die also sich gebaut haben, sind einfach ein Zähler. Ja, wenn du da das erste Mal gemeldet hast, passiert gar nichts. Wenn du das fünfte Mal gemeldet hast, dann bist du auf dem Radar. Und wenn das zehnte Mal, wenn dir ein Fehlversand passiert ist, dann sagen die genau das. Okay, es gibt eine technisch-organisatorische Panne offensichtlich, da gehen wir mal hin und gucken uns dann alles an. Und das will man ja auf gar keinen Fall haben, dass die Behörden da bei einem vorbeigehen und überall rum, ja, überall gucken. Mhm. Und um deine Frage zu beantworten, wie viel ist das eigentlich? Es gibt letztendlich eine Webseite, die sich mit Bußgeldern beschäftigt in Europa. Und da kann man nach diesem Artikel, also genau nach Artikel 32, technisch-organisatorische Maßnahmen, da kann man sozusagen filtern. Ich schicke das später nochmal rum. Und da kann man sehen, wie hoch die Strafen sind, wofür die bestraft wurden und wer da was zugreift. Aber letztendlich der selbstständige kleine WordPress-Unternehmer, dass der da mit Bußgeldern belegt wird, ohne jetzt vorher irgendwie von den Behörden was gehört zu haben, ist ziemlich unwahrscheinlich.
Ja.
Statistisch, also wohl statistisch, ja, und auch nicht sinnvoll. Also die Behörden werden da jetzt nicht den Einzelnen verfolgen, das trifft dann eher Firmen.
Ja. Die Absicht ist ja auch nicht, Bußgelder zu verhängen, sondern das für die Nutzer sicher zu machen. Das ist auch die behördliche Sicht, soweit ich das verstanden habe. Also die sind eher da, um mitzuarbeiten. Bei WordPress selber fängt das mit den, was sind schützenswerte Daten? Also fängt das ja an, wir hatten vorhin über die IP-Adresse gesprochen, was der Peter erklärt hatte, dass das schon benutzerbezogene Daten sind. Das geht ja dann hin bis zum Shop. Da wird es dann richtig heikel. Kannst du uns einen Tipp geben, wie wir überhaupt wahrnehmen, was extra zu schützen ist und was nicht?
Ach so, genau. Bei den IP-Adressen, das hatten wir ja, da war ja das Problem so, wenn ich jetzt eine IP-Adresse speichere und die blocke, und die ist vom Sigi, dann weiß ich ja nicht, ob es der Sigi war oder ob einer den Sigi quasi kurz übernommen hat und oder ihn sogar sich tarnt als der Sigi. Ne? Und dann habe ich quasi den echten Sigi geblockt, aber gar nicht das Problem gelöst. Und deswegen sehen die Behörden das nicht gerne, wenn viel zu lange IP-Adressen gespeichert werden. Also es gibt sozusagen keine gute technische Begründung, wo man sagen kann, deswegen speichere ich die IP-Adressen sehr lange. Letztendlich ist das aber so, dass diese Frage mehr oder weniger beantwortet wird. Es gibt einfach Listen. Also sowas wie Gesundheitsdaten, die sind höherwertiger zu sehen als jetzt IP-Adressen. Oder E-Mail-Adressen sind weniger wert als beispielsweise religiöse Abstammung oder die Sexualität von einem Nutzer. Und Gesundheitsdaten kann man ja ziemlich schnell speichern oder Religionsdaten. Also jede Firma, um eine Abrechnung zu machen, braucht Religionsdaten wegen der Kirchensteuer. Das heißt, da ist man schon in diesem Datenschutzgesetz drin. Und das ist ja eher das Problem. Oder Gesundheitsdaten, wenn man sich vorstellt, hier meine Brille, wie viel Dioptrie ich habe, das sind natürlich Gesundheitsdaten. Und da denkt man ja erstmal nicht, wenn man einen Shop betreibt, wo unter anderem Brillen oder Sonnenbrillen verkauft werden. Das heißt, da muss man quasi einmal diese ganzen Daten durchgehen. Das ist aber im Internet veröffentlicht, um leicht zu finden, was sozusagen schützenshöhere Schutz hat und was niedrigen Schutz hat.
Nur mal angenommen, ich hätte jetzt einen Augenoptiker-Shop und ich habe solche Patientendaten, die ja eigentlich nur normale Kunden sind. Wenn ich jetzt an den Schutz dieser Daten denke und die speichere ich in der Datenbank, weil es WordPress ist und so weiter, was wäre ein potenzieller Extraschutz für solche Daten? Heißt das, ich verschlüssel die, bevor ich die speichere und muss sie wieder entschlüsseln, wenn ich sie da rauslade? Oder wie sieht sowas faktisch in der Realität aus?
Ja, es gibt also Stichwort ist beispielsweise Mandantentrennung oder Datentrennung. Ich könnte ja sagen, ich habe auf der einen Datenbank, wo die Daten nicht so wichtig sind, da mache ich das Backup nur einmal im Monat und dort, wo die Daten sehr wichtig sind und sehr schützenswert sind und wenn die weg sind, ist schlecht, da mache ich das Backup schneller beispielsweise. Das heißt, ich kann sozusagen meine technischen organisatorischen Maßnahmen daran anpassen. Wir hatten ja einmal das Beispiel mit diesem, nochmal mit dem Backup. Wenn ich zum Beispiel den Nutzern zugesichert habe in der Datenschutzerklärung, wir speichern aber nur in Europa, aber das Backup bei den Cloud-Anbietern hoste und die dann in den USA sind, dann verletze ich natürlich den Datenschutz und habe quasi aus Sicht der Behörden die Nutzer angelogen. Das heißt, letztendlich sind das immer...
Da habe ich mal direkt eine Frage zu.
Ja, es sind letztendlich immer kleine Details, wo man einfach Zeit braucht, Lust braucht und natürlich Geld braucht und alle möglichen Kategorien letztendlich durchgeht und sich das fragt, das kann man wie immer pauschal vermutlich nicht beantworten.
Nee, das ist klar. Aber jetzt mal gerade das Beispiel mit den Cloud-Anbietern. Da ist es ja so, wir sind ja, das ist auch total merkwürdig, im ganzen europäischen Markt. Es gibt ja kaum Alternativen zu den großen, sag ich mal, US-basierten Unternehmen. Es gibt das französische Unternehmen OVH, das der größte europäische Hoster ist und ziemlich viel Cloud hat und so. Es gibt auch deutsche Clouds und so weiter, gibt's alles. Aber die großen, sag ich jetzt mal, auch die technisch weiter voran sind als andere, sind häufig US-basierte. Was du jetzt gerade ansprachst, ist das, also wenn ich jetzt bei AWS was speichere und das ist in Frankfurt gespeichert, ist das ein Unterschied, obwohl es ein amerikanisches Unternehmen ist oder nicht?
Genau. Also worauf ich ja letztendlich hinaus wollte, ist ja mehr, das, was ich in der Datenschutzerklärung gesagt habe, entspricht eigentlich nicht technisch dem, was ich sozusagen mache. Ich könnte ja anders vorgehen. Ich könnte sagen, die Gesundheitsdaten, also die Dioptrien, ja, die speichere ich in Düsseldorf, die speichere ich in Europa, aber die anderen wichtigen Daten, die speichere ich in Europa, weil die sowieso nicht so schützenswert sind. Ja, das könnte ich ja begründen. Und in der Regel ist es so, dass wir jetzt in einem Vertragswerk sind. Also zum Beispiel mit den USA hat man ja bestimmte Datenschutzgesetze abgeschlossen und die Firmen melden sich, ja, Stichwort Privacy Shield, und sagen sozusagen, ja, wir halten den Datenschutz ein. Und das reicht den allermeisten Leuten aus. Und so ist es wichtig, dass man den Dienstleistern, wenn es nötig ist, Verträge schließt, diese Auftragsverarbeitungsverträge. Und dort darüber kann man dann genau diese Sachen lösen und regeln. Und ich könnte ja auch, wenn ich zum Beispiel ein großer Anbieter bin, könnte ich ja auch einen Vertrag reinschreiben. Also wenn eine Datenschutzpanne passiert, dann zahle ich aber nur zu 10% und der andere haftet aber zu 90%. Das kann ich ja einem Dienstleister reindrücken. Das sind also tatsächlich, ist das mehr ein juristisches Thema und wie gut hat jemand einen Vertrag ausformuliert und wie rechtssicher als tatsächlich praktisch, wo ist das gespeichert? Also da ist der Vertrag, wenn es sozusagen knallt, sehr viel wichtiger als die tatsächliche technische Last, weil ich kann ja letztendlich, der Datenschutz stellt ja nur Rahmen vor, ja, wenn ich eine bestimmte Begründung habe und sagen, tut mir leid, da gibt's gar keinen deutschen Anbieter und der US-Anbieter hat aber die tausendfache Sicherheit, das kann ich ja sagen, und das ist aber nur jetzt für das Jahr, bis die Deutschen nachziehen, das kann ich ja so begründen und sagen, das ist aber nur temporär. Also im Grunde ist das alles Bürokratie und Antibürokratie, ne, im Datenschutz.
Ja, das ist natürlich super für Leute, die gerne einfach nur programmieren. Erstmal vielen lieben Dank an Max.
Okay, das war ja wirklich Datenschutz auf einem hohen Niveau.
Ja, das war es. Hat mich sehr beeindruckt, wie einfach der es auch rüberbringen konnte, der Max.
Ja, und das zeigt ja auch, dass man in dieser Form trotzdem noch vieles mitnehmen kann. Auch wenn es natürlich nicht das echte Meetup vor Ort ersetzt. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter rumjammern.
Es zeigt vor allem auch, dass Datenschutz kein Hexenwerk ist, sondern dass es einfach nur darum geht, personenbezogene Daten zu schützen. Das kann man wirklich machen, wenn man sich ein bisschen...
Und man kann es lernen, ja.
Und Mühe gibt. Hm.
Gut, wenn man das hinter sich hat, dann muss man die Seite auch noch nach vorne bringen. Das ist im Moment natürlich... nichts, was mal eben ad hoc geht, aber trotzdem wird man sich, wenn man die Seite dann jetzt auch schon mal ein bisschen verbessert hat, auch auf lange Sicht, das Leben geht ja weiter, dann auch wieder um SEO kümmern, also um die Suchmaschinenoptimierung, um dieses Buzzword mal wieder zu besetzen. Und die Kenner unserer digitalen Kohle können jetzt schon ahnen, was als nächstes kommt, nämlich eine lang ersehnte weitere Folge der SEO-Häppchen von unserer Freundin und Partnerin Simone Sarotnik, die in diesem Bereich ja sehr tätig ist und endlich mal wieder eine neue Folge aufgenommen hat. Aber auch die erzählt erstmal was über Corona. Am Telefon begrüße ich die Simone Sarotnik, die ihr alle schon kennt aus unseren SEO-Häppchen, auch wenn wir die in den letzten Folgen nicht mehr gehabt haben, aber das ist eine gute alte Tradition, die wir jetzt fortführen wollen. Und hallo erstmal.
Hallo Stefan, ich freue mich, dabei zu sein.
Bei dir ist es schon vertraut, über das Telefon zu sprechen, aber anders ging es im Moment auch gar nicht. Wir sind ja alle jetzt in dieser Ausnahmesituation und müssen zu Hause bleiben oder selbst wenn diese Sendung ausgestrahlt wird und diese Kontaktsperre ist aufgehoben, dann sollte man natürlich schon noch auf unnötige Kontakte verzichten und wir können uns ja eben auch wunderbar über diesen Weg unterhalten. Hat diese Krise dein Geschäft verändert? Du bist ja SEO-Beraterin und versuchst Leuten dabei zu helfen, ihre Webseiten nach vorne zu bringen.
Ja, genau. Klar, die Krise hat auch mein Geschäft verändert, weil halt einfach die Budgets erstmal zusammengehalten werden. Aber es melden sich natürlich auch neue Leute, die jetzt händeringend ihre Webseiten aufbauen wollen und jemanden suchen, der ihnen dabei hilft.
Also Kunden, die speziell jetzt in dieser Situation was anbieten oder die einfach jetzt merken, dass sie jetzt Zeit haben und neben dem Tagesgeschäft, das ruhiger geworden ist, jetzt einfach Zeit investieren, um ihre also in Anführungsstrichen normalen Seiten nach vorne zu bringen.
Genau, also teilweise haben die noch gar keine Seiten, die haben halt ihre Hausaufgaben nicht gemacht, erstmal mit einem Business gestartet und jetzt fällt ihnen ein, ach, eigentlich bräuchte man ja eine Webseite, um auch mehr Kunden akquirieren zu können, gerade in so Krisenzeiten, wo viel online gemacht wird. Ja, und dann kommen die vorbei, die brauchen dann Webseite plus SEO-Optimierung.
Merkst du denn, dass Kunden, die bisher eigentlich ganz gut gefahren sind, weil sie die Webseite wirklich nur so im Nebenbetrieb, damit man sie findet, benutzt haben, jetzt da ins Schleudern kommen, weil sie eigentlich online noch nicht richtig verstanden haben?
Also ich sehe die Krise jetzt auch als Chance für die Digitalisierung und da gehören ja quasi Webseiten und Webauftritte im Internet dazu. Und was mir aber eben auffällt, dass jetzt alles sehr schnell mit heißer Nadel gestrickt werden soll. Und da halt die Analysen und die Vorauswahl der richtigen Technik zum Beispiel halt vernachlässigt wird.
Hast du da auch mit Firmen zu tun, die jetzt wirklich im aktuellen Krisengeschehen aktiv sind? Also ich sag mal, die zum Beispiel Apps anbieten, die beim Einkaufen unterstützen oder meinetwegen auch einen schlichten Shop, der Hilfsmaterialien verkauft. Also Firmen, die ganz gezielt auf dieses Corona-Thema hin optimieren?
Das eher weniger, also eher die, denen die Kunden wegbrechen. Und die sich daran erinnern, ja, da war doch noch was. Wir könnten ja eigentlich mal mit einer Webseite präsent sein, die dann auch gefunden wird. Also die sehen SEO ganz klar zur Kundenakquisition.
Von daher vielleicht auch sinnvoll, nochmal an dieser Stelle in das Thema einzusteigen. Also wirklich nochmal bei Null anzufangen und darauf hinzuweisen, welche Punkte man als erstes berücksichtigen sollte. Das haben wir schon mal besprochen, aber jetzt haben wir eben nochmal ein anderes Klientel. Was sagst du so einer Buchhandlung, die bisher einfach die Bücher vor Ort verkauft haben und jetzt haben sie, ich glaube, es gibt vom Buchhandelsverband beziehungsweise von den Großhändlern gibt es da so Tools, die man einbinden kann. Aber ich habe es jetzt meiner Ortsbuchhandlung hier gesehen, dass das zum Teil sehr unbeholfen ist. Da wird dann also dieses Modul eingeklinkt und die Links auf der Seite funktionieren nicht mal richtig. Was sagst du solchen Leuten, wenn die zu dir kommen oder jetzt dich hier über unseren Podcast hören? Wo sollen die überhaupt anfangen?
Naja, Buchhandlung ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil es ja einen sehr großen Buchhändler gibt, der im Prinzip alle Kleinen platt macht.
Ja, wobei der sich ja gerade aus dem Buchgeschäft zurückzieht. Also ich habe gehört, dass der Große, an dem wir jetzt alle natürlich gleichzeitig denken, wohl im Moment keine Bücher von Verlagen mehr ankauft, weil er sagt, der macht im Moment mehr Geld mit Drogerieartikeln und braucht sein Lager dafür. Also eigentlich auch eine Chance für den Buchhandel.
Ja, aber wenn der Buchhandel aktuell noch nicht online aufgestellt ist und auch bis dato kein SEO gemacht hat, dann wird das in den nächsten 3 Monaten nicht gelingen, zumindest über SEO Kunden zu akquirieren. Bei Suchmaschinenoptimierung ist eine längerfristige Sache und da musst du schon mindestens 6 bis 9 Monate einplanen. Und wenn du deine Domain erstmal frisch registriert hast, dann dauert das unter Umständen auch noch länger.
Ja, eine Domain haben die meisten ja, weil es gab dann immer so eine Laden-Homepage, aber wie gesagt, bisher hat die bestenfalls dazu gedient, das Weihnachtsangebot zu zeigen oder den Weg dahin zu finden. Aber
also das war ein bisschen das Problem, dass die alle ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und jetzt aufwachen, aber jetzt ist die Zeit relativ knapp, weil sie ja jetzt Resultate brauchen. Also da ist wahrscheinlich der Weg über Social Media aktuell wahrscheinlich besser zu gehen, weil das einfach schnelllebiger ist.
Was würdest du ihnen da raten, was sie da machen sollen? Also Social Media kennt jeder, aber ich weiß jetzt nicht, ob mein Buchhändler jetzt dann konkret wüsste, was er da tun kann.
Ja, man müsste erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, ne? Also wer kauft meine Bücher? Und für jede Zielgruppe gibt es ja Social Media. Das gilt halt nicht nur jetzt für den Buchhandel, das gilt ja generell, dass man wirklich guckt, auf welchen Kanälen ist meine Zielgruppe unterwegs. Und das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Junge Menschen, ältere Menschen, der Mittelstand, also mehr B2B oder bediene ich mehr B2C? Oder ja, das muss man dann ganz genau analysieren. Und dann eine Entscheidung treffen, jetzt auch nicht auf allen Kanälen präsent sein, sondern sich für wenige Kanäle entscheiden und das dann dort richtig machen.
Nun haben wir ja eine ungefähre Vorstellung, wer immer noch in so Stadtteilbuchläden kauft. Das sind wahrscheinlich Menschen eher über 30. Ich glaube generell bei Buchkäufern sind es eher Frauen, die kaufen. Wo erreiche ich die? Wahrscheinlich nicht bei Instagram, sondern wahrscheinlich bei Facebook.
Bei Facebook, Instagram, klar, ganz klar. Und Pinterest ist nicht aus dem Auge zu verlieren. Das hat sich verschoben. Das wurde früher vom Großteil von Frauen benutzt, 80% Frauen. Hat sich jetzt ein bisschen verschoben, dass die Männer das auch erkannt haben, dass Pinterest eigentlich eine Suchmaschine ist, eine zweite Suchmaschine. Ja, das ist ganz spannend. Der Pinterest läuft noch so ein bisschen aktuell unterm Radar. Also viele haben es natürlich schon entdeckt und freuen sich noch über die günstigen Preise. Pinterest ist eine Suchmaschine, die von vielen noch unterschätzt wird und gar nicht beachtet wird, weil man da dort auch Erfolge erreichen kann, beziehungsweise damit ja auch seine eigene Webseite und sein eigenes Angebot auf der Webseite bewerben kann.
Okay. Ja, dann nehmen wir doch einen Tipp für eine ganz konkrete Branche einfach mal mit. Das ist eine Branche, die mir persönlich auch wirklich am Herzen liegt, weil die mir wirklich immer leid tun. Die haben, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt viele Jahre unter dem Riesen gelitten und haben vielleicht auch deshalb ihr Online-Geschäft gar nicht mehr ausgebaut, weil sie auf der Schiene bisher sowieso nicht mehr viel gewinnen konnten und haben dann eben mehr von ihrem lokalen Handel profitiert. Aber jetzt liefern sie halt vor Ort oder haben zum Teil Büchertheken in der Ladentür, über die man dann über Vorbestellung kaufen kann. Aber die Kunden finden nicht zu ihnen, weil die Webseiten dann wirklich so grottenschlecht sind.
Ja. Ja, ach, ist eigentlich ganz einfach. Das reicht schon, mit dem Google My Business Profil anzufangen, dass es dich gibt. Gerade wenn du sagst, die Buchhandlung, das ist ja auch lokal. Also gibt's die lokale Suche von Google, wo du also als Unternehmen in der Suchergebnisliste bei Google erscheinst mit einem großen Eintrag, großen präsenten Eintrag, wenn du einen Google My Business Eintrag hast. Und dazu erscheinst du ja damit noch bei Google Maps mit so einem PIN,
ja,
mit deiner Adresse. Und da würde ich jedem lokalen Händler, jedem Geschäft empfehlen, erstmal den Google My Business Eintrag zu machen, weil der ist gratis. Du brauchst dich nur eintragen, brauchst nur die Information hinterlegen. Und wenn einer direkt nach dir sucht, wirst du da auf jeden Fall gefunden.
Okay, und da wahrscheinlich die kleinen Läden eher aufmachen werden als die großen, kann das neben den Buchhändlern auch demnächst auch noch ganz andere Branchen betreffen.
Ja.
Vielen Dank, Simone. Kleine Krisenhilfe. Wir werden beim nächsten Mal wieder richtig ins SEO-Thema einsteigen, also dann schon wieder was für Fortgeschrittene machen, aber ich denke, an dieser Stelle war es einfach mal wichtig, da auch ein neues Publikum zu erreichen.
Genau, das war mir auch wichtig, weil mir das aufgefallen ist in letzter Zeit, dass da jetzt ein bisschen Panik an der Front ist.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.
Wunderbar. Danke dir, Stefan. Tschüss dann.
Ach, die Simone und ihr Pinterest. Ja, das habe ich schon öfter von ihr gehört.
Aber ist ja auch nicht ganz verkehrt. Also ich finde es sehr einleuchtend, dass es gerade bei Artikeln, die du sonst im Laden kaufst, hier natürlich in so einer Plattform, die doch sehr auf Visualität ausgerichtet ist, ganz gut funktioniert.
Ja, wobei Pinterest ist wohl mehr zum Verkaufen und Instagram ist mehr so als PR. Also die Leute lernen dich kennen, du kriegst Follower. So habe ich das auf jeden Fall verstanden.
Und jetzt im Moment ist ja für viele Einzelhändler einfach das Problem, dass sie nicht direkt verkaufen können oder nur über, naja, quasi das digitale Schaufenster überhaupt nur ihre Waren an den Mann bekommen und an die Frau bekommen. Und von daher glaube ich schon, dass das eine gute Alternative ist.
Ich finde es einfach schön, dass sich da was bewegt, dass die Leute mehr machen mit E-Commerce, weil das war auch hier, hatte ich das Gefühl, in Deutschland immer langsamer als in anderen Ländern, in USA beispielsweise. Und dass da jetzt ein bisschen die Post abgeht, das finde ich sehr gut.
Und schön ist auch, dass viele Leute den lokalen Buchhandel wieder entdecken. Das hat natürlich zwei Aspekte. Zum einen ist das Bedürfnis da, den Buchhandel zu unterstützen. Die lernen, dass sie jetzt ähnlich wie Apotheken dann die Bücher in abendlichen Rundfahrten direkt ausliefern. Man merkt, da kann sich auch einiges entwickeln.
Amazon will in erster Linie ja die digitalen Versionen verkaufen für ihre Kindles, denke ich mal. Aber wir machen das inzwischen auch so, dass wir bei beispielsweise Varia war da, die ist recht bekannt hier in Düsseldorf. Die hat einen kleinen Laden, da bestellen wir Sachen und holen die dann ab, um halt die lokalen Buchhändler, die kleinen Läden zu unterstützen.
Ja, schauen wir mal, was übrig bleibt von den Einzelhandelsgeschäften. Ich glaube, die Pfiffigen werden auch diese Krise überleben. Und ob wir jetzt so die klassischen Einzelhandelsgeschäfte, die in ihren Ketten alle Innenstädte gleich machen, in dieser Form noch brauchen oder dann nicht auch langfristig durch digitale Angebote ersetzen können, wird sich auch noch rausstellen. Aber ich glaube, dass diese inhabergeführten Läden, die ja auch eher in den Stadtteilen angesiedelt sind, oder ich hoffe zumindest, dass sie diese Krise durchstehen werden.
Wie ist deine Prognose? Wie lange dauert das alles noch?
Ich bin da eher pessimistisch. Also ich glaube, dass wir auch noch weit in den Mai hinein zu Hause bleiben werden. Ob wir es müssen, kann man jetzt ja wirklich nur spekulieren. Aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn gerade Leute in unseren Jobs, soweit sie können, einfach auch von zu Hause aus arbeiten. Viele Menschen haben festgestellt, dass sie von zu Hause besser und organisierter arbeiten können als im Büro. Das wird sicher leichter werden, wenn die Schulen jetzt wenigstens wieder aufmachen und die Kinder unter den Beinen weg sind. Das wirst du jetzt ja auch erleben. Und von daher glaube ich, unser Leben wird sich da natürlich noch lange Zeit sehr verändern und digitale Angebote werden hier eine große Bedeutung behalten, auch wenn die ersten Läden wieder aufmachen.
Vielleicht ist es nur Panikmache, aber ich habe vor kurzem noch gehört, dass sich Leute wieder neu infiziert haben, die eigentlich schon Covid-19 hatten. Dass das mit der Durchseuchung also so nicht funktionieren wird und das war natürlich eine Katastrophe.
Da habe ich noch gar nicht zugehört, aber alleine, dass es einfach wieder zu größeren Ausbrüchen generell kommen kann, weil bisher ist ja nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung überhaupt infiziert und man rechnet ja damit, dass es durchaus im Herbst nochmal zu einer zweiten Welle kommen könnte, könnte auch bedeuten, dass es da nochmal so ein Login gibt, aber ich glaube, dass wir dann da schon routiniert damit umgehen und ich finde auch jetzt, dass die meisten Leute, wir haben jetzt gut reden, wir sind da in einer ganz guten Situation, aber dass doch die meisten Leute sehr schnell sich auf dieses neue Leben eingestellt haben, so unschön es auch ist.
Naja, also ich merke, dass es mir immer schwerer fällt mit diesem neuen Leben. Anfangs habe ich gedacht, so ja, ist ja alles super, aber inzwischen vermisse ich doch schon die sozialen Kontakte.
Ja, und das lässt sich auch nicht ganz auf irgendein Google Hangout oder FaceTime umstellen. Das ist einfach was anderes, das ist schon wahr.
Leider nicht.
Ja, wir werden sehen.
Kopf hoch, weitermachen.
Ein Punkt, wenn wir jetzt schon so lange über die Begleiterscheinung dieser Krise reden, kommen wir doch nochmal zurück auf das Digitale. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich eigentlich von Anfang an sehr hoch eingeschätzt habe, ist, dass neben der Impfung, die ja wohl mindestens 1 bis 1,5 Jahre auf sich warten lassen wird, oder dem Wundermittel, was natürlich dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein Wunder ist, also sprich auch nicht planbar, doch noch den dritten Ansatz gibt, nämlich diese App, wo es ja darum geht, ein Tracing aufzubauen und festzustellen, ob du dich in den letzten Tagen in der Nähe von einer infizierten Person befunden hast. Und wenn ich es richtig verstanden habe, reicht es, wenn 60% der Menschen hier in Deutschland teilnehmen und davon nur 60% sich an die folgenden Anweisungen halten, dann schon Infektionsherde einzugrenzen. Und das ist natürlich schon ein revolutionärer Ansatz, einfach über eine App, über reine digitale Technologie an so eine Seuche heranzugehen. Das finde ich sehr spannend.
Spannend auf jeden Fall, aber ob das mal so funktioniert, da habe ich so meine Bedenken, weil Kontakt kann man, glaube ich, per App nicht so einfach abbilden. Weil ja, du kann sein, dass du irgendwo im gleichen Bereich dich bewegt hast, aber ob du denjenigen jetzt angeguckt oder angehustet hast, das wird die App natürlich nicht herausfinden können.
Das wird sie nicht wissen, aber dadurch, dass das meiste ja über Bluetooth laufen soll, kannst du schon eine gewisse Kontaktnähe damit messen. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch relevant ist, wenn du im Auto neben jemandem sitzt, der auch in seinem verschlossenen Auto sitzt und ja, damit dann aber auch nur 2 Meter von dir entfernt ist oder weniger als 2 Meter, wobei das beim Auto eigentlich klappt. Aber du weißt, was ich meine.
Weiß ich, was du meinst. Wäre schön, wenn es klappt.
Trotzdem bin ich jetzt verwundert. Ich hatte eigentlich mehr Widerstand von dir als Datenschützer erwartet, weil aus der Ecke kommen ja im Moment dann auch viele Bedenken, die ich persönlich jetzt nicht so gravierend finde. Also ich denke, man muss da natürlich sehr darauf achten, wie man im Moment sicher einiges an Einschränkungen auch im Auge behalten muss. Aber ich persönlich denke dann schon, da ist dann so eine akute Situation und ihre Lösung erstmal wichtiger.
Datenschutz ist halt immer ein Abwägen. Ist, gebe ich das jetzt auf oder ist der Gewinn, den ich durch die Weitergabe und die zur Verfügungstellung meiner Daten habe, größer. Also das Problem ist tatsächlich, wenn sich das einmal so einbürgert, dass wir alles öffentlich machen, wie wir uns so bewegen, dass es dann schwerlich einen zurückgibt. Das ist ähnlich wie mit dem Solidaritätszuschlag, der wird ja auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr zurückgefahren, weil was man einmal kriegt, das behält man in der Regel auch. Und
da geht's dann aber auch konkret um Geld. Auf der anderen Seite hast du ja die Entwicklung im Internet, wo wir jahrelang einen absoluten Wildwuchs hatten und in den letzten Jahren da doch im Nachhinein doch sehr viel rigoroser Datenschutz eingeführt worden ist. Also ich glaube schon, dass sich solche Systeme auch nachregeln lassen. Und wenn man jetzt so eine App entwickelt, die sicher ihre Schwächen haben wird und wo es auch sicher mal zu Übertragungen von Daten kommt, die vielleicht nicht ganz so in Ordnung sind, lässt sich das nachregeln und verbessern. Da kann es ja weitere Updates geben, aber ich glaube, wichtig ist, dass so ein Mittel erstmal an den Start kommt, weil es eine große Hilfe sein kann, um einfach wieder zum normalen Leben zurückzufinden.
Klar, nur eins ist klar, Daten sind Geld. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Nicht vergessen.
Aber hier können Daten dann auch einfach über das Leben entscheiden.
Genau. Abwägen.
So, theatralischer Schluss.
Auf jeden Fall. Stefan, mach's gut.
Schauen wir, wo wir in der nächsten Folge sind. Bleib gesund.
Du auch.
Wir sparen uns heute mal das Glüht weiter. Das
ja, hier wird nicht so geglüht. Okay.
Ciao.